SRF 3 Fokus.
Schönen Montagabend. Mein Name ist Dominik Tiller. Es vergeht fast keine Woche, ohne dass ein Politiker über seine Vergangenheit stürchelt. Shitstorms und Plagiatsaffären bestimmen den politischen Alltag. In der Schweiz sind das zum Beispiel Affären mit dem Titel Hildebrand Mörgeli. In Deutschland heisst das Gutenberg Wolf oder jetzt gerade Cohn-Bendit. Mein Gast heute Abend ist ein bekannter Schweizer Politiker von den Grünen, der Daniel Fischer. Der Basler, der seit 40 Jahren in Zürich lebt, seit 30 Jahren politisiert, seit gut 20 Jahren für die Grünen, seit 10 Jahren im Nationalrat. Daniel Fischer, ist Ihnen Ihre Vergangenheit politisch auch schon in den Weg gekommen?
Bis jetzt noch nicht wahnsinnig, aber es ist offenbar so, dass die Weltwoche einen Artikel plant, wo es um Poch und die Neue Linke und Exponenten von denen, zu denen ich offenbar zähle, bei den Grünen soll das Thema sein.
Also die radikal linke Vergangenheit von Daniel Fischer oder irgend so etwas?
Ja, es geht um gewisse Positionen von der Poch. Es ist ein bisschen eine Kampagne, die es in der Weltwoche gibt, zum Teil in der Basler Zeitung. Die Kernthese ist ja eigentlich die neue linke, sogenannte linksextreme Szene von den 70er Jahren ist eigentlich viel schlimmer als die rechtsextreme. Für mich eine absurde These, aber das ist halt jetzt, muss ein bisschen aufgekocht werden. Ob das der Weltwoche etwas bringt, das ist eine andere Frage.
Kommen wir ja auch aus Deutschland. Dort war der Joschka Fischer, der mal so quasi seine gewaltbereite Seite ziemlich intensiv aufgekocht worden ist. Also, da werden wir in nächster Zukunft von Ihnen in der Weltwoche oder in der Basler Zeitung können lesen. Haben Sie das richtig verstanden?
Ja, also in der Weltwoche soll der Artikel kommen. Ich habe schon mit dem Redaktor geredet. In der Basler Zeitung, das ist ja paradox, ich habe dort auch eine Kolumne. Aber ich bin unabhängig und Sie sind unabhängig.
Und der Markus Somm ist Chefredakteur.
Und er ist ja lustigerweise in dieser Kampagne gegen den Strehle selber noch vorgekommen. Also die Welt ist immer komplizierter, als es sich in dieser Kampagne darstellt.
Jetzt haben wir gerade vom Joschka Fischer geredet in Deutschland. Ein prominenter Parteikollege von Ihnen und vom Joschka Fischer aus Deutschland, der Daniel Cohn-Bendit, erlebt, dass jetzt im Moment gerade ihm wird Pädophilie vorgeworfen, nicht zum ersten Mal. Wie beurteilen Sie das, Daniel Fischer? Ist es das reine Medienhysterie oder ist es Zeit für die 68er, für Ihre Generation, den Teil von Ihrer Vergangenheit richtig aufzuschaffen?
Ob ihm Daniel Cohn-Bendit Pädophilie vorgeworfen wird, das ist mir nicht ganz klar. Jedenfalls glaube ich nicht, dass er etwas mit Pädophilie zu tun hat.
Es sind so einzelne Passagen, die er veröffentlicht hat. Also man muss das vielleicht schnell kurz erklären. Er hat mal ein Buch geschrieben, das ist fast 40 Jahre her. Dort hat es wirklich relativ schockierende Passagen drin. Da beschreibt er von seiner Zeit als Kindergärtner, wo er erotische Flirts soll gehabt haben mit einigen Kindern. Dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Das Buch, das ist nicht neu. Die Heftigkeit von der Empörung aber schon. Was sagen Sie?
Also Daniel Cohn-Bendit hat ja in einem Spiegelinterview gehört, er selber gesagt, er fände die Beschreibung daneben und er entschuldige sich auch für das. Er ist kein pädophiler Täter, das ist für mich eigentlich klar. Es gibt ja auch nicht
es gibt Betroffene,
die irgendeine Klage gemacht haben oder die moniert haben. Er hätte sie gegen ihren Willen in irgendeiner Form sexuell belästigt oder weitergehend sie ihnen zu nachgekommen. Das ist jetzt eine Kampagne, wo eigentlich auf den Mann zielt und andererseits will irgendein Umfeld konstruieren, das es so gar nicht gegeben hat. Pädophilie hat mindestens in der Szene, die ich verkehrt habe, ich habe ja die Schweizer Szene relativ gut gekannt, von mir aus gesehen, kein Mühe von einer Rolle gespielt.
Aber allerdings, jetzt so eine Passage wie die ich vorhin vorgelesen habe, das würde ja heute jeder Politiker sofort sein Amt kosten. Allerdings sind das eben 70er Jahre gewesen, dort war es ein bisschen anders gewesen. Das ist ja das, was der Daniel Cohn-Bendit heute in Interviews sagt. Das war eine andere Zeit gewesen, es war der Aufbruch gewesen, es ist um Selbstbestimmung, um Sexualität, um einen Aufbruch oder Umbruch auch gegangen, Kritik an den bürgerlichen Strukturen. Wie ist denn das jetzt? Entschuldigt das, die Buchpassage oder auch die Interviewpassage, die man auf YouTube nachschauen kann, von Daniel Cohn-Bendit?
Entschuldigt, nein, aber sie erklärt es. Es war damals eigentlich der Geist von einer gewissen Freizügigkeit und von einer gewissen, wie soll ich sagen, Selbstbestimmung. Und man ist davon ausgegangen, die Kinder fühlen sich ja wohl in diesem Milieu. Ob das wirklich so war, das kann man mit gutem Recht in Frage stellen. Jetzt sagt ja der Cohn-Bendit selber, dass sie rein ein Bluff war und eine Übertreibung sei in Wirklichkeit gar nie stattgefunden. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe die sonnige Szene nicht gekannt, aber es ist klar, also diese Art von Frivolität ist natürlich ist daneben.
Und jetzt?
Sie geht natürlich in einem gewissen Sinne auf eine Geringschätzung von diesen Kindern und von denen ihrem realen Selbstbestimmungsrecht.
Und was jetzt natürlich auch noch aufkommt, und da ist jetzt auch vor allem der Spiegel in Deutschland daran beteiligt oder maßgeblich dafür verantwortlich, dass da etwas untersucht wird, nämlich, dass es so gewisse Gruppierungen gibt, wo ich persönlich noch nie etwas davon gehört habe, damals in den 70er Jahren bei den Grünen oder an gewissen Rändern von den Grünen, nämlich eben gerade so eine Art Bewegung, die für ein Recht auf Sex mit Minderjährigen eingestanden sind. Haben Sie das gewusst oder hat es das in der Schweiz auch gegeben?
Ich habe das nicht gewusst und es ist mir nicht bewusst, dass es in der Schweiz das gegeben hat. Dass es aber unabhängig, und das ist jetzt für mich der Punkt, in den Grünen vielleicht Diskussionen gegeben hat, wo man damals ein anderes Verständnis hatte, ein libertäres, wenn man so will, als heute, das halte ich durchaus für möglich. Aber ich glaube, es ist eine kleine Abwägung von mir aus gesehen, jetzt so zu tun, als hätte eine Partei können unterwandert werden. Also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass es hätte können passieren. Ich bin eigentlich ein bisschen erstaunt gewesen, dass die Grünen jetzt die Untersuchung eingeleitet haben.
Aber ist denn das jetzt in Ihrem Sinn, dass die Vergangenheit jetzt als Licht kommt oder aufgeschafft wird?
Also, es ist weder in meinem Sinn noch nicht in meinem Sinn. Das ist okay, wenn die Grünen das machen. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Kampagne gegen Daniel Cohn-Bendit. Das ist natürlich eigentlich eine widerliche Kampagne, wo man ihn, der populär ist, wo auch ein gewisses Renommee hat. Ich bin übrigens in vielen Punkten gar nicht seiner Meinung, zum Beispiel was Europa angeht, aber das ist jetzt eine andere Frage. Aber das ist jetzt eine Kampagne, die auf den Mann zielt und man versucht ihn jetzt noch quasi im letzten Abschnitt von seiner politischen Laufbahn versucht man ihn ja jetzt quasi politisch zu verunglimpfen und
quasi
als Person in seinem Ansehen zu schmälern. Wegen etwas, wo er ja selber sagt, der Fenster daneben, aber damit hat es sich. Erstens liegt es ja viel zu lang zurück. Zweitens, es ist ja nicht so, dass man ihm jetzt in irgendeiner Form eine strafbare Handlung könnte vorwerfen.
Moralische Verwerfungen sind das. Allerdings muss man jetzt ja auch sagen, es geht ja um etwas Ähnliches wie das, was Sie einleitend gesagt haben, oder? Also, wie jetzt die Weltwoche versucht, Vergangenheit von Ihnen ein bisschen ans Licht zu bringen, ist das eine ganz ähnliche Geschichte jetzt mit Daniel Cohn-Bendit. Er hat kürzlich im grossen Spiegel-Interview dann auch gesagt, vieles von dem, was er damals gemacht hat, das sei reine Provokation gsi. Und ich möchte ein bisschen über das reden. Sie sind ja auch zu dieser Zeit in die Politik eingestiegen. Man hat sich dort so als Antibürgerliche sozusagen zur Obsession gemacht, die Bürgerlichkeit zu provozieren. Und da ist dann so Zeugs rausgekommen, wie jetzt eben beim Daniel Cohn-Bendit, dass man sogar mit so Sachen, mit pädophilen Witzen, es sind nicht mal Witze gsi, sondern mit einer so einer Art Fiktion irgendwie versucht hat zu schockieren.
Ja, also eben, mir ist jetzt der Punkt von dem Typ von Provokation eigentlich nicht geläufig gewesen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass jetzt das als Provokation diskutiert wird, wie auch immer.
Ja, was ist es denn
Provokationen
sonst,
sind jedenfalls, man hat ein freizügiges Leben gehabt. Aber jetzt, wenn ich ehrlich bin, die linke Szene hatte so den Ruf gehabt von, weiss ich was, jeder schläft mit jedem und umgekehrt.
Und Sie haben es nicht so erlebt?
Wie soll ich sagen, die Wirklichkeit war ja immer viel komplizierter gewesen. Es war ja nicht so gewesen, dass es ohne Probleme und Friktionen und Leidensgeschichten ein Hin und Her gegeben hat, dass man im Vergleich zu heute alles ein bisschen freizügig war. Das ist richtig. Aber falsch wäre, wenn einfach alle gefunden hätten, das ist überhaupt kein Problem. Sexuelle Kontakte, jeder mit jeder und, und. Und Schwamm drüber morgen ist ein neuer Tag.
Also es hat genau so Eifersucht-Leien gegeben, wie es
genau.
Sie. Heute gibt, sagen Sie, Sie haben auch in Vegas gewohnt, sind dann dort auch Kindfüdli-Blut rumgesprungen?
Ich habe nie in Vegas gewohnt, wo Kinder waren. Das ist vielleicht ein bisschen altersbedingt. Ich bin auch Jahrgang 50, ich bin also in den 70er Jahren, wo ja die Szene war, sagen wir mal 70 bis 80.
Haben Sie noch keine Kinder gehabt?
Habe ich keine Kinder gehabt. Die meisten Leute in meinem Umfeld haben auch keine Kinder gehabt. Ich habe aber auch nie in diesen Kindergartenszenen etwas zugekommen. Meine Schwester war schon mal in so einer Kindsgitätung. Aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass so etwas
Und nehmen wir doch gerade Kinder, denen haben ja die Freiheit, die die Eltern für sich in Anspruch genommen haben, mit der freien Liebe, Hippie, Geist und so weiter. Diesen Kindern hat ja das überhaupt nichts gesagt. Also die haben ja auch 1968 lieber eine Sicherheit gehabt als ein Vater, der die freie Liebe lebt.
Also das weiß ich jetzt nicht. Jetzt müssen wir ja hier unterscheiden. Es hat ja die berühmte Kommune gegeben und da hat es ja die Berichte gegeben, ob jetzt die Kinder dort geschädigt sind, das müssen wir die Kinder fragen. Also man muss jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten.
Das schon nicht, aber ich möchte mehr so über den Geist, der geherrscht hat, auch mit Ihnen reden, weil Sie ja da
also bei uns teilgenommen haben. Ich glaube, das muss ich jetzt sagen, der Geist, es, Kinder, das ist eigentlich eine eher tabuisierte Szene. Es war nicht so, dass es normal gewesen wäre, Sex und Kind sind dabei. Das ist mindestens in dem Umfeld, wo ich verkehrt habe, ist das nicht der Fall. Es wäre auch gar niemand auf die Idee gekommen, das jetzt besonders heiß zu finden.
Also ist der Geist, der geherrscht hat, die einen sind nur in der FKK-Ferien. Wie denken Sie denn heute zurück an die pädagogischen Konzepte von damals? Die sind ja zum Teil völlig irr gewesen, wenn man sie jetzt aus heutiger Sicht anschaut.
Was meinen Sie jetzt genau mit pädagogischen Konzepten?
Ja, einfach die Idee, zum Beispiel, dass
es hat, FKK.
Mal, FKK kann man als Beispiel nennen, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber es hat dann auch Serien gegeben, die gesagt haben, Kinder müssen teilhaben an der Sexualität der Eltern, man lässt Schlafzimmertüren offen.
Ich habe eigentlich das nie eine besonders gute Idee gefunden, weil ich weiß auch nicht, für mich ist Kinder und Sexualität ist eigentlich immer etwas Trends gewesen. FKK habe ich persönlich immer schrecklich gefunden, weil es gibt nichts Unerotisches als Nacktheit. Also das und dann noch schlimmer, der Zwang zur Nacktheit gewissermaßen.
Okay, können wir uns darauf einigen, dass Sie am Sartre seine These von der absoluten Freiheit vom Individuum auch nicht zu 100% unterschreiben. Die tönt zwar gut, hat aber dann auch bei den 68ern nicht immer verhebt.
Nein, es gibt übrigens auch ein gutes Buch von zwei österreichischen, glaube ich, Autoren. Eine heisst Schaffer, über das Liebespaar Sartre de Beauvoir. Und auch die Heuchelei, die hinter ihrer Propagierung quasi von der totalen Offenheit liegt. Wenn man ja dann die Auseinandersetzung von Simone de Beauvoir, wo sie dann quasi Intimitäten ausbreitet hat von ihrem Liebhaber in den USA, vom Schriftsteller Al Green, anschaut und im Sartre seine Reaktionen, sieht man ja, die Theorie war okay, aber die Lebenswirklichkeit ist so problematisch wie halt bei allen. Und es funktioniert halt dann tatsächlich trotz allem nicht so, wie man sich das gerne vorstellt.
Die Wirklichkeit kommt ab und zu in den Weg.
Genau.
Aus dem Geist von 68 sind ja diverse Bewegungen entstanden. Sie haben jetzt vorhin gesagt, wir können bald in der Weltwoche nachlesen, was Sie so alles angestellt haben. Die einen sind die bewaffnete Widerstand, die RAF ist entstanden, andere sind Musiker, Künstler geworden. Wo hat Sie angezogen als erstes?
Also ich muss es so sagen, ich bin ja, komme aus einem gut bürgerlichen Haushalt.
Also Teig heisst das, Teig. Basler Teig.
Und bis, sagen wir mal, 14, 15 bin ich relativ in einem engen Milieu verkehrt. Das hat sich dann durch die Schule und meine Bekanntschaften geöffnet. Ich bin zuerst so ein bisschen durch Film und Theater, eigentlich, wie soll ich sagen,
in Anführungszeichen,
Gierlich links wurde. Ich habe eine Zeit, wo der Dückerin auf Basel kam, ist in dem Basel Theater geschafft. Und bin dann am 70, 71 bin ich dann im engeren Sinn in die politische Szene gekommen.
Sie sind auch ab und zu ein bisschen übers Ziel ausgeschossen?
Ja, wir haben ja den Bäume besetzt, wir haben die Tramblockade gemacht. Ich war dort dabei, gewesen, wo man das Kaiserhauptgelenk besetzt hat.
Sie sind den Diktator, der Grossvater, glaube ich, vom heutigen nordkoreanischen Diktator besuchen, in Nordkorea, die Hand schütteln.
Genau, ich war an einer Reise dabei gewesen, mit dem Vater übrigens von der heutigen Nationalrätin Marina Garobia, mit dem Werner Garobia. Wir waren in der Delegation gewesen. Und wir sind im 78 am 30. Jahrestag von der Gründung von der Nordkoreanischen Republik gsi. Das war also eine Politik von der Poch, internationale Beziehungen.
Mit nordkoreanischen Diktatoren.
Sei es Kuba, sei es Nordkorea, sei es Algerien etc. sind ja auch alle an unserem Parteitag auftreten, im 78. Es ist übrigens lustig, dass das damals ja bekannt war. Und die NZZ war dort, die Tagesanzeige war dort, glaube ich, sogar Schweizer Fernsehen. Das hat es eigentlich gar niemand beanstandet. Die Reise war bekannt gewesen. Ich habe ja dort auch der Schweizer Botschaft oder der zweite Mann von der Schweizer Botschaft in Peking ist dann auch dort gewesen. Und der ist eigentlich, hat fast ein bisschen Ehrfurcht gehabt, dass wir hier eingeladen sind. Und wo ich aber dort war, ist es mir klar geworden, das ist eine völlig absurde, lächerliche Szene.
Wie ist denn gewesen,
der Personenkult, das habe ich mir nicht einmal in meinen Träumen können, negativsten Träumen können vorstellen. Wir sind dann auch eine U-Bahn-Station anschauen. Da ist mir dort runter und das ist Marmor und Prunk. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Bei lebensgrossen Kim Il-Sung-Statue. Und dann haben der Werner Garobi oder ich weiß es nicht mehr von beiden gesagt, könnten wir nicht einmal eine Station fahren mit dieser U-Bahn? Das würde uns interessieren. Dann ist uns gesagt worden, das ging jetzt nicht. Die sind ausser Betrieb, ist nicht gelacht wegen diesen Festivals oder sonst. Jedenfalls ist mir sofort der Gedanke gekommen, wo gibt es die U-Bahn gar nicht. Das ist eine reine unterirdische militärische Attrappe. Und es ist eigentlich auch bei den anderen Besuch ist es fast ein bisschen surreal gewesen. Es ist einem einfach irgendwie wie unwirklich vorgekommen.
Mhm. Und also ich schließe natürlich jetzt aus diesen Aussagen an, dass ich so etwas heute nicht mehr würde machen, ist auch eine andere Zeit.
Ich hätte es auch ein Jahr später nicht mehr gemacht. Weil ich gefunden habe, nein, das ist jetzt nicht mein Fall. Aber Kuba zum Beispiel, war es Kuba.
In einer Arbeitsbrigade arbeiten.
Genau, oder? Das war für mich ein anderer Fall. Gewesen. Und würde ich auch sagen, wenn ich jetzt noch mal so alt bin, würde ich das vielleicht auch heute machen. Bei aller Kritik am nicht demokratiefähigen Regime, mangelnden Pluralismus. Kuba hat doch beachtliche Leistungen im Gesundheitswesen, im Schulwesen, Analphabetismus überwunden. Es ist auch damals, das hat man gemerkt, ein ganz anderer Geist, eine ganz andere Form von Esprit. Und in dem Sinne war es eine gute Lebenserfahrung. Auch wenn man jetzt rückblickend kann sagen, es ist eine absurde Form von Arbeitsbrigade. Wir sind hier gewesen. Viel Beiträge haben wir wahrscheinlich nicht.
Sozialromantik.
Das kann man sagen, es ist ein bisschen Sozialromantik. Mhm.
Mit DDR-Stasi-Spionen sich treffen, das ist auch mal, dort, da haben sie dann in den Medien dafür kritisiert.
Also jetzt sage ich also Ihnen, wie das war. Der Mann, der das Buch geschrieben hat, der ist mir ja vor 2 Jahren im Bundeshaus begegnet. Und dann wird die Begegnung geschildert von 2 Typen von der DDR, die waren auf dem Pochsekretariat. Die haben mit uns ein bisschen blödelt. Und wir haben eigentlich ziemlich bald Streit bekommen mit denen. Und da hat mir dann der Bericht gezeigt, und dort steht es besonders arrogant und negativ fiel Daniel Fischer auf, der kein besonderer Freund der DDR zu sein scheint. Jetzt ist eben lustig, dass in diesem Bericht, in der Weltwoche, wo der hergeschrieben hat, der Name fällt mir jetzt nicht gerade ein, das eigentlich wie unterschlagen wird. Das heisst, es wird jetzt nicht wörtlich, aber es wird so für einen, was unbefangen liest, wird jetzt fast ein bisschen den Eindruck erweckt, weil ich im Zusammenhang mit anderen genannt bin, die Kontakt hatten. Wenn ich jetzt irgendwie ein Kontaktmann von denen war, bin ich eigentlich ein gescheiterter Kontaktmann.
Das können wir jetzt da nicht genau nachprüfen. Man sieht auf jeden Fall, sie haben eine richtig, richtig linke Vergangenheit. Auch wenn sie heute natürlich noch links politisieren. Der Christoph Mörgeli hat, glaube ich, mal geschrieben, sie, Basler, die richtig Linken sind immer die Basler. Der Andreas Gross, was tun sie zu Basel ins Wasser?
Das ist eine gute Frage. Also, der Brie war ja lange versucht von der Basler Chemie. Spass beiseite, Rhein beiseite. Vielleicht ist es so, dass Basler vom Typ, vom Art, wie man miteinander diskutiert, ein bisschen freizügiger ist. Und, was in Basel vielleicht auch ist, es ist eine relativ kleine Grossstadt. Alle kennen sich quasi im vergleichbaren Milieu. Also sagen wir mal, all die, die ins Gymi sind oder so. Polizszene sowieso. Und die Grenzen sind weniger erratisch gewesen wahrscheinlich als in Zürich. Das heisst, man hat viel mehr eigentlich die Auseinandersetzung im täglichen Alltag gelebt. Und als ich auf Zürich kam, ist mir aufgefallen, dass das, was man sagen kann, Zürcher Bursch, was in Zürich berg, der war völlig abgekappelt im Kantonsrat. Und Basel hatte vielleicht ein bisschen größere Lockerheit gehabt als Zürcher. Mhm. Das mag sein.
Und sie haben den Geist dann gleich von Basel auf Zürich bringen, sind dann relativ früh auf Zürich gezogen. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen intensiver über die Politisierung von damals reden, Daniel Fischer. Und eben auch über ihre Herkunft, Sohn von sehr wohlhabenden Eltern zu Basel, eben im sogenannten Teig. Zuerst möchte ich aber Musik hören aus dieser Zeit. Die im Fokus auf SRF 3, Rolling Stones, was haben die für sie bedeutet?
gut, ich habe jetzt Satisfaction von der Rolling Stone gewählt. Was haben die für mich bedeutet? Das war vielleicht der Song von der damaligen Zeit, wie soll ich sagen, wo das verkörpert hat. Rock'n'Roll, Neue Linke, Aufbruch, Protest. Es hat ja immer einen Streit gegeben, Beatles, Rolling Stones, das muss ich jetzt noch beifügen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe einfach zur Rolling Stones-Fraktion gehört. Aber Beatles sind natürlich heute, wenn ich sie finde, ich grossartig eigentlich. Aber es ist irgendwie mehr, nicht aus musikalischen Gründen, sondern mehr aus Feeling-Gründen, ist klar, dass es für die Stones. Die grösste Stones-Fan ist aber meine Frau. Und in dem Sinne ist das einfach meine Frau.
Da kommen die Stones auf Wunsch von der Frau von Daniel Fischer. Satisfaction. Can get no satisfaction. Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Daniel Fischer, 1950 zu Basel geboren, 1965, wo dieser Song rausgekommen ist. 15 waren sie damals, Herr Fischer, zumindest in der Pubertät. Was ist das prägende Bild, das Ihnen geblieben ist von dieser Zeit, 15, Basel?
Ja, ich habe dort hat eigentlich mein Leben angefangen. Dort war es irgendwie klar, die Zeit von meiner erste Teil von der Jugend ist irgendwie wie vorbei. Das ist eben das, was die von der Teig genannt haben. Das ist das enge Baslerische. Es war eigentlich das Zeitalter von den Grosseltern. Und irgendwo, meine Eltern waren relativ liberal, offen gewesen. Basel hat sich dort auch geöffnet. Das hat natürlich auch mit der Baselchemie zu tun, wo sehr stark in den USA engagiert war und dort dass er neu aufgebaut hat. Mein Vater hat mit dem zu tun gehabt. Wie soll ich sagen, es ist eine richtige Umbruchphase gewesen.
Und heisst denn das auch, dass Ihre Kindheit, also der erste Teil von der Jugend, wie Sie es jetzt genannt haben, dass Sie das eher als etwas Einengendes empfunden haben oder als etwas Unbeschwertes und Schönes?
Wissen Sie, ich gehöre eigentlich nicht zu dem, da bin ich, wieso auch immer, wo finden, ja, ich bin links geworden und ich musste quasi die Schlechtheit und weiss ich was, als von meiner Jugend überwinden. Ich habe eigentlich in dem Sinne immer Glück gehabt. Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe gelitten und endlich ist Befreiung gekommen.
Also, vielleicht noch schnell, aber Fischer mit V, das heisst, wenn man zu Basel mit Vögeli V Fischer so auf die Welt kommt, dann ist man grundsätzlich mal auf der privilegierten Seite. Das haben Sie jetzt vielleicht auch angesprochen, ich habe immer Glück gehabt. Wann haben Sie denn das realisiert?
Dass ich immer Glück habe?
Nein, dass Sie privilegiert sind, als Kind.
Ja gut, ich bin ja eigentlich auch ein bisschen so, das ist natürlich die Negativseite, wenn man das reflektiert. Ich bin natürlich auch so aufgewachsen, mir ist etwas Besonderes und mein Vater hat natürlich schon geschaut, dass man gut in der Schule ist, dass man etwas wird im Leben.
Aber Sie sind nicht gut in der Schule?
Und ich bin aber schlecht gewesen und das ist ein bisschen das Ärgernis von meinem Vater. Ich habe mich eigentlich damals nur für Fußball interessiert. Und wie es halt so ist, bin da so, mit Ach und Krach habe ich dann noch die Matur gemacht.
Das klingt jetzt auch nicht unbedingt so, wie wenn es für Sie einfacher gewesen wäre, Risiken einzugehen, auszuprobieren, weil Sie im Hinterkopf immer gewusst haben, ja, ich bin ja privilegiert, ich habe ja, es kann mir ja nichts passieren. Ich ererbe irgendwann Millionen.
Das ist ja immer beides. Also im Hinterkopf weiss man, wie soll ich sagen, man kommt aus gutem Haus. Aber gleichzeitig ist ja jeder auf sich selbst gestellt. Das nützt mir ja nichts, was dann einmal mit 60 oder später passiert. Ich muss in meinem Leben selber gestalten und selber finanzieren. Und es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich ein Leben lang Rentner von meinem Vater gewesen wäre.
Also, man kann zum Beispiel der Dieter Meier, der Musiker oder der Künstler aus Zürich, der sagt mir alle, ja, das ist einfach zu sagen, ich würde jetzt Profi-Pokerspieler oder Musiker oder der Karl Hirschmann, ich würde jetzt Gastronom und probiere mal ein bisschen das und dann wieder ein bisschen das aus. Als wenn das ein Jugendlicher sagt, wo der Vater Hilfsarbeiter und Mutter Putzfrau ist.
Das ist sicher so. Da gibt es gar nichts Beschönigung oder zu bestreiten. Das ist klar so. Aber es war auch klar so, gewesen, ich bin ja dann mit 23 Pochsekretär geworden, hatte ein kleines Löhnchen gehabt. Vielleicht haben mir meine Eltern mal einen Zustupf gegeben von Ferien und so weiter. Aber ich habe eigentlich mich selbst finanziert. Meine Eltern haben mir dann mit 29 bis 34 Studium finanziert. Und das hätten vielleicht andere Eltern sicher nicht gemacht. Und es wäre vielleicht schwierig gewesen, mit 29 bis unmöglich noch Stipendien zu bekommen. In dem Sinne bin ich privilegiert gewesen. Aber ich habe ja meine Prüfungen, dann habe ich müssen machen.
Sie haben vorher gesagt, schlechte Schüler, mit Ach und Krach, Matur. Es sind, glaube ich, auch mal so die ersten komischen Gefühle aufgekommen. Sie nennen das Entschwindungsgefühl. Wie haben sich die geäussert?
Ja, das ist ein bisschen... Ich kann es jetzt Ihnen auch nicht sagen, es ist einfach so.
Also Sie haben zum Beispiel mal gesagt, Sie sind einfach viel rumgehangen, die Spielsalons, so ein bisschen No-Future-No-Bock-Stimmung.
Ja, es ist lustig, es ist mir heute nicht ganz klar, ob das einfach meine subjektive Wahrnehmung retrospektiv ist oder ob das tatsächlich so war. Ich war eigentlich in einem Umkreis, wo viel rumgehängt ist. Wir haben zum Beispiel viel die Schule geschwänzt, sind in den Spielsalon, also Spielsalon, gehen. Wir sind viel in den Kaffee rumgegangen, haben hier rumgeschnurrt, sind viel am Fußballmatch. Man hat sich immer getroffen auf dem Barfüßerplatz. Und es war eigentlich fast ein bisschen in, wenn man kein Streber ist und nicht besonders gut in der Schule ist. Also man hat eigentlich Strebertum.
Halbstark.
Und ja, wir haben ja halbstark, weiss ich nicht, aber... Ja, es war ein bisschen legt man am Arsch-Feeling. Es ist ein bisschen so, hat sich dann später vermischt mit dem existenzialistischen Feeling. Es ist alles quasi fast ein bisschen sinnlos. Und deswegen haben es dann so Gangsterfiguren, die dann so als aus Sinnlosigkeit Gangster werden, hat man fast so wie Abu Zuf und Belmondo, dem Film. Samuel Degolas ist quasi... Die Schlagzeile vom Film, der Bonmo. Das hätte uns imponiert. Wir wären eigentlich am liebsten auch ein bisschen so.
Also ein bisschen Lederjacke und ein bisschen Töffli genau. Oder so. Oder ein bisschen später vielleicht nicht mehr Töffli. Ja. Dann haben Sie aber eben dann schon angemerkt, dass es das nicht sein kann. Und ich habe vorhin eben die Entschwindungsgefühle, Sie haben die selber mal so bezeichnet in einem Zeitungsartikel. Wie äußert sich die oder wie haben sich die geäußert?
Ja gut, das ist jetzt relativ persönlich. Das weiß ich gar nicht, wieso ich das gesagt habe. Ja gut, das sind einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind psychische Probleme und das ist halt ein bisschen, hat sich dann gegeben. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit der, wie soll ich sagen, das sind politische Geschichte, die wir jetzt diskutieren.
Ja,
man
redet natürlich nicht nur über das Politische.
Ja, aber ich sage, das ist jetzt eher ein bisschen eine höchst persönliche Angelegenheit gewesen.
es ist dann sehr schnell die Zeit oder das Gefühl auch aufgekommen, ich kämpfe für die Unteren gegen die Oberen. Welches Ereignis hat sie denn politisiert?
Es ist immer eine Verschattung von Personen. Also die erste Person, die mir persönlich, das war sicher der Rudi Dutschke, in das Attentat auf ihn. Auch der Pariser Mai. Aber ich glaube, der Schock war schon Vietnam. Ich meine, die USA kennen die Ära, das war ja der Glamour, der Glanz. Es hat eigentlich nichts erstrebenswerter gegeben als die USA. Und dann plötzlich die Napalmbilder, die Selbstverbrennung von diesen buddhistischen Mönchen, die Brutalität von der Kriegsführung der Amerikaner, das hat eigentlich wie einen Schock ausgelöst und hat auch Eruptionen freigesetzt.
Und da sind Sie auf der Strasse. Ihr Vater war Rechtsprofessor. Wie haben denn Ihre Eltern auf die ersten Aktionen, auf die linksprogressiven Manifestationen von Ihrem Sohn reagieren?
Meine Eltern sind eigentlich liberal gewesen. Das heisst, sie haben keinen grossen Einfluss genommen. Sie haben das zur Kenntnis genommen. Wie gern sie es gesehen haben, ist eine andere Frage. Aber
die hat mich auch interessiert.
Das müssen Sie sich selber fragen. Sie hätten es vielleicht sicher lieber gehabt, wenn ich einen bürgerlichen Weg eingeschlagen hätte. Aber mein Vater war ein Typ, der in dem Sinn das respektiert hat. Eigentlich, meine Schwester und mein Bruder waren in dem Sinn auch in dieser Szene. Und mit dem hat sich mein Vater dann bald einmal abgefunden. Aber er hat das auch Dritten gegenüber, das muss ich ihm hoch anrechnen, hat er das immer respektiert. Weil er ist dann eigentlich von Dritten kritisiert worden und gesagt, aber du, das ist ja schrecklich. Und ich gesagt, ja, aber wieso? Die haben ja dort etwas geleistet. So, er hat das eigentlich respektiert.
Mhm. Aber trotzdem, es ist eigentlich die politisch quasi gegensätzliche Haltung, die ihr Vater oder ihr Elternhaus immer gehabt. Das hat sich immer, das ist immer so gewesen.
Oder auch das ist ein bisschen vielleicht ein Sonderfall bei mir. Ich habe mit meinem Vater, abgesehen von kleinen Phasen, die es gar nicht gab, so, hatte ich immer ein gutes Verhältnis. Wir haben da viel diskutiert. Und das war leider immer eine andere Meinung, übrigens nicht überall.
Sie sind ja dann auch Rechtsanwalt geworden. Sie haben, Daniel Fischer, Sie haben ein Anwaltsbüro in Zürich. Sie haben allerdings ein anderes Anwaltsbüro als Ihr Vater. Also Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, auch mal zwielichtige Gestalten zu verteidigen, Drogen, Kurier, Kriminelle und so weiter. Ich glaube, Sie haben auch schon mal einen Vergewaltiger wollen verteidigen, da hat dann aber Ihre Tochter etwas dagegen gehabt.
Ich habe auch schon Leute verteidigt, die in einem Sexualdelikt angeklagt sind und dann auch schuldig gesprochen worden sind. Ich habe gesagt, deswegen kommen wir jetzt auf diesen Punkt. Und das habe ich eigentlich wie die meisten Strafverteidiger. Wenn jemand Strafverteidiger ist, dann muss er a priori bereit sein, jede Person zu verteidigen. Unabhängig von dem Delikt, was er gemacht hat. Wenn das jemand nicht kann, dann ist er eigentlich als Strafverteidiger am falschen Platz und hat eine falsche Einschätzung, was überhaupt ein Strafverteidiger ist. Denn wenn ich einen Vergewaltiger verteidige, verteidige ich ihn nicht als Vergewaltiger. Sondern ich schaue, dass er in diesem System seine Rechte auf bestmögliche Art wahrnehmen kann.
Also auch der grösste Sauhund hat
das Recht auf den bestmöglichen Verteidiger. Und dann habe ich gesagt, es gibt natürlich Schwierigkeiten, weil ich ja schon damals Kantonsrat war und bekannt ist, wenn ich jetzt jemanden verteidige und das öffentlich publik wird, ist das ein Problem. Und das wird wahrscheinlich auch für meine Kinder zum Problem. Und deswegen habe ich eher Glück, dass ich solche Mandate kann gehen. Aber da muss ich auch selbst kritisieren, das sind schwierige Entscheidungen.
Darum haben Sie dann eben jetzt einen Vergewaltiger oder so eben nicht verteidigt?
Einmal, aber ich habe es auch schon gemacht. Also das hat zu meinem Alltag gehört, es sind wenige Fälle gewesen. Aber das hat natürlich auch jetzt, meine Tochter ist jetzt eins, das hat natürlich auch mich im politischen Umkreis nicht sehr beliebt gemacht. Es gibt natürlich prominente Anwälte, ich meine Bernhard Gehrig, der viele so sehr schwierige Fälle gehabt, vor allem Osterwalder, wo natürlich in einem Kessel treiben ausgesetzt war. Und ich muss sagen, Hochachtung, weil er hat es bestmöglich für diesen Mann gemacht, immer im Wissen, Man muss eben als Anwalt wissen, ich bin Anwalt und ich bin nicht irgendwie ein Partner von dieser Person, die ich verteidige. Das ist eben ein ganz wichtiger Unterschied.
Es gibt ja die Milieu-Anwälte, der Valentin Landmann ist so einer, wo glaube ich, auch einfach das, der Touch von dem Outlaw da sein, irgendwie auch ein bisschen reizvoll gesehen.
Nein, ich glaube, das ist auch, es geht nicht einfach darum, dass man die man verteidigt, reizvoll findet. Das ist eben auch heikel. Das hat jetzt nicht mit dem Valentin Landmann zu tun, speziell. Aber es ist auch heikel, man muss auch aufpassen, dass man nicht reingenommen wird. Ein Anwalt muss immer auch unbestechlich sein. Und das ist, merkt man, gar nicht so einfach. Das heisst, man muss ja auch seinem Klient können sagen, wo die Grenzen sind. Dass man nicht eingespannt wird, das ist dann wieder die gegenteilige Seite.
Und das ist ja dann auch so ein bisschen etwas, wo wieder das Gegenteil ist von dem, was Ihr Vater vorgelebt hat. Also die Basler Aristokratie oder der Teig, wie wir jetzt gesagt haben, wo Sie herkommen, die haben ja den Mann von der Strasse, der überhaupt in solche Geschichte reingeraten, der eher verachtet oder belächelt. Wieso das Beine ins Gegenteil ausgeschlagen hat, über das haben wir schon geredet, aber wieso hat sie das fasziniert, der kleine Mann? Was ist reizvoll am kleinen Mann oder besser als am noblen, feinen Herr?
Es geht nicht darum, ob der kleine Mann besser ist als der noble Herr. Das ist keine moralische Frage.
Ja, aber sie haben sich entschieden für das
Milieu. Es geht darum, dass alle die gleichen Lebenschancen haben. Und das ist eigentlich mein Ansatz. Mein Ansatz ist eigentlich, wie soll ich sagen, in dem Sinne abstrakt egalitär. Ich sage, es müssen alle die bestmöglichen Lebenschancen haben. Aber ich meine, es gibt daneben Leute in allen Milieus. Das ist nicht der Punkt.
Ja, aber trotzdem kann man fragen, was hat die Arbeiterklasse, die an dem bürgerlichen, dem Grossbürgertum fehlt?
Sie haben viel kleinere Chancen, die gleichen Bildungschancen zu haben. Sie haben viel kleinere Chancen beim Zugang zum Gesundheitswesen. Sie haben andere Wohnmöglichkeiten und. Und da geht ja der Kampf, dass es egalitär wird, dass es bezüglich Wohnen, bezüglich Gesundheit, bezüglich Bildung wirklich eine Öffnung gibt für unser System.
Aber es gibt nichts, was Ihnen besser gefällt an der Arbeiterklasse als am Teig.
Doch. Wobei also, das im engeren Sinn Arbeiterklasse ist, das ist gut. Mir gefallen Leute besser in normalen Spünten, die zusammensitzen und über Gott und die Welt diskutieren.
Ach,
besser
als
elitäre Zirkel, die nur unter sich ist. Also Zirkel, die nur unter sich sind, übrigens auch Linke. Von denen habe ich nie etwas gehalten. Ich habe nie etwas von denen gehalten. Kollegen, die mit mir am Fußballmatch waren, haben sie gesagt, weißt, ich komme nur, um die anderen Leute zu beobachten. Quasi so der elitäre Blick, wie daneben der Pöbel ist.
Also, es gibt ja das Bild vom Titanic-Film, die Passagiere von der dritten Klasse, die ein riesen Fest haben unten, oder?
Genau.
Und oben ist es völlig stier.
Genau.
Also, das ist da, so ungefähr,
genau,
um
genau,
ein Bild
schlecht
zu bringen.
Ja.
Fußball, das ist einer der grossen Widersprüche von Daniel Fischer. Er ist FC Basel-Fan.
Widerspruch?
Ja, das ist ja der Grosse und nicht der Kleine. Sie sind ja sonst immer auf der Seite des Kleinen.
Ja, also hallo, wo ich aufgewachsen bin, ja, sind ja die Grossen, ist immer GC und IB gewesen. Und dann hat sich Basel durchgesetzt. Unser Gegner damals war FC Zürich gewesen. Und dann ist ja lang wieder GC gekommen. Der Nobelclub in der Schweiz war ja immer GC gewesen. Schicksals will's. Ich bin Basel und mein Sohn ist GC. Warum? Weil in der Zeit, als er zum Fußball kam, so mit 5-6, ist GC die Mannschaft, sie sind die grossen Stars, wie Kubilay, Dürkilmaz, Forza und so weiter, damals unter dem Grosstrainer, sind dort im Vordergrund gestanden. Und das ist immer so, der Club, den man in seiner Jugend zum Glück nimmt, der bleibt das Leben lang.
Bei dem muss man.
Und das heute als Basel ist, gut. Ich habe mich immer schon damals gewundert, wie bei Basel nicht schon früher besser geworden ist, weil es hat ja immer Möglichkeiten gegeben. Jetzt haben sie ausgeschöpft.
Jetzt haben sie viermal hintereinander Meister und sie sind wahrscheinlich in den letzten paar Wochen mit ihrem Sohn ein paar Mal ins Gehege gekommen. Oder sind sie am Stadion gewesen? Jetzt sind sie bei diesen paar Fights
nein,
zwischen Basel und GC?
Nein, ich bin ein gemässigter FCB-Fan.
Wir hören jetzt eben, darum komme ich überhaupt drauf, wir hören ja einen Fußballsong. Sie haben sich einen Fußballsong gewünscht oder ist da jetzt eher die Italianita, die den Song quasi beführt?
Es ist eigentlich die Verschmelzung von der Italianita und dem Fußball. Ich erkläre Ihnen nachher, wieso gerade dieser Song.
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Daniel Fischer, Politiker, Fußballfan und noch einiges mehr. Wir reden gerade nachher weiter. Das ist Gianna Nannini zusammen mit dem Edoardo Benato.
Forse non sarà canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo ancora sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura.
Das ist Musik auf Wunsch vom Fokus-Gast Daniel Fischer. Und Sie müssen uns noch die Geschichte nachliefern, wieso Sie das überhaupt ausgewählt haben. Nämlich nicht nur aus fußballerischen Gründen.
Ich mich erinnern an die mysteriöseste Fußballnacht aller Zeiten für mich. Das war der Halbfinale Italien-Argentinien in Maradonapoli. 1990. Italien geht 1-0 in Führung durch Maradona in den Traumpass. Da kommt es zum Penalty-Schießen. Und es liegt an Maradona und er tut den Ball rein. Und es war wie eine Stimmung. Maradona für mich sowieso der grösste Fußballspieler aller Zeiten. Und das Lied, ich kann Ihnen nicht sagen, warum, in diesem kochenden Stadion von Napoli. Napoli, wo eigentlich Maradona ist, aber gleich Italien, das ist...
Und trotzdem hat es am Schluss Deutschland gemacht bei dieser WM.
Genau, und das ist eigentlich ein Fehler gewesen, müssen für Italien gewesen, weil die Italiener hätten nämlich vielleicht die Deutschen geschlagen.
Man hört, man könnte auch eine Stunde lang über Fußball debattieren hier. Der Daniel Fischer, Debattierer, gibt einen Titel oder einen Zeitungsartikel, wo Sie Debattierer genannt werden? Querdenker, Rebell, Polit-Junkie. 10 kurze Fragen und kurze Antworten über Politik. Sind Sie parat?
Ja.
Welches sozialistische Regime war besser als Ihr Ruf?
Kuba.
Ihr Lieblingskommunist?
Berlinguer.
Der historischste Tag in Ihrem Leben?
Kein.
Ihre konservativste Eigenschaft?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Sache. Was ist konservativ? Was ist fortschrittlich? Vielleicht, dass ich immer noch geheiratet bin. Das wäre mein Lebensglück.
Am Tag, wo die Schweiz das letzte Atomkraftwerk abstellt, bin ich?
Ja, ich hoffe nicht viel mehr als 70.
Was ist eigentlich aus dem Waldsterben geworden?
Das gibt es heute nicht mehr, aber das ist wahrscheinlich eine der zentralen Fragen gewesen, wieso die grüne Bewegung entstanden ist in der Schweiz.
Ihr Lieblingslied über die Schweiz?
Ja, eigentlich viele Lieder von Mani Matta, die ja alles Lieder sind über Schweizer und Schweizerinnen.
Welcher Schweizer Politiker hat Filmstar-Qualitäten?
Kein.
Politikerin?
Ja, vielleicht noch am ehesten Doris Leuthard.
Wann ist Politik sexy?
Eigentlich immer, wenn es heiss zugeht.
Und wenn ist sie ungesund?
Wenn es moralisierend wird.
Okay, da sind wir gerade beim Thema. Denn wenn es moralisierend wird, da gibt es in jüngster Zeit fast im Wochenrhythmus neue Beispiele, Affären, Hildebrand, Mörgeli, Fiala. Es gibt schon Begriffe wie Plagiatspolizei, es gibt schon den Begriff vom Reinheitsterror. Warum ist die Bereitschaft der Medien, die Politiker wegen so kleinen Fehlern aus der Vergangenheit zu verurteilen, so gewachsen?
Ja, weil das offenbar gut ankommt. Weil moralisierend ist mir ja schnell einmal und viele sind froh und niemand ist von dem gefeit, bei anderen Schwächen zu finden und dann darüber quasi innerlich einen Hundgelächter haben können, bis man dann selber dran kommt. Ich glaube, das entspricht ein bisschen unserem Zeitgeist. Vielleicht ist das aber auch schon immer so gewesen. Und weil das Anklang findet, sind ja die Medien auch geil drauf, das zu forcieren.
Spüren Sie denn jetzt die Paranoia oder die Angst unter Politikerkollegen, dass man eben im Moment dass so ein bisschen das Klima herrscht, dass man wegen irgendeiner Sache aus der Vergangenheit relativ schnell könnte aus dem Amt geschrieben oder twittert oder gefacebookt werden?
Ja gut, ich meine, die Generation von der Neuen Linken gibt es ja nicht so wahnsinnig viel, wenn Sie jetzt auf das ansprechen. Wo rein altersmässig so in der Politik
sind. Nein, ich meine jetzt nicht nur die Neue Linke, sondern grundsätzlich, sie sind in der Wandelhalle. Jetzt so, also herrscht das Klima von der Angst?
Nein. Ich glaube, es wird rassener genommen, als die Leute die natürlich im Moment sind, wenn sie selber drankommen. Aber es ist jetzt auch nicht der Geist, dass man auf die Leute zeigt. Also in dem Sinne dürfen wir es jetzt auch nicht übertreiben. Also es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es jetzt vielleicht bei Ihrer Frage
ja, also ich meine, aber was natürlich auffällt, im Bundesrat beispielsweise beschäftigt heute ein Heer von Kommunikations- und Medienangestellten. Man dringt eigentlich gar nicht mehr zu einem vor. Bei Interviews sitzt die Mediensprecherin nebenan und sagt ja oder nein. Das ist doch auch quasi Ausdruck von einer totalen Paranoia, dass quasi jedes Wort wird auf Gold angelegt, weil man es irgendwann einmal gegen einen verwenden könnte.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Missverständnis zum Teil von den Politikerinnen und Politikern selber. Die Angst, man könnte mal einen falschen Satz sagen. Man kann falsche Sätze sagen. Aber man muss halt auch den Mut zu falschen Sätzen haben. Und ich glaube, Politik wird besser, wenn es falsche Sätze gibt. Ich glaube, der Drang zum Medienberater und zur Reinheit, das halte ich für etwas Verheerendes. Aber das hat jetzt nicht einfach nur mit dieser Kampagne zu tun. Das ist ja zum Teil, will man das so, das ist auch eine Unsicherheit für den einzelnen Leuten. Aber wenn Sie jetzt im Bundesrat schauen, jetzt bei allen politischen Differenzen, Doris Leuthard, und mir jetzt ein Typ, der authentisch ist, der eben jetzt gerade nicht in dem Sinne so eine gläserne Mediengeburt ist. Und das kommt ja an.
Und trotzdem, Frau Fiala sagt in einem Interview, damals, als Deutschland der erste Politiker wegen einer gefälschten Doktorarbeit oder wegen Passagen von einer gefälschten Doktorarbeit zurückgetreten ist, hat sich in der Schweiz auch jeder Politiker mal kurz gefragt, habe ich da auch noch nicht irgendwann auch noch mal ein bisschen irgendetwas?
Ich glaube, man muss jetzt hier ein bisschen unterscheiden. Also gut, jetzt kann ich sagen, zum Glück habe ich keine Doktorarbeit geschrieben. Beim von Gutenberg-Fall, da weiß ich ja nicht, hätte er die Arbeit auch von einem Dritten in Auftrag gegeben und hätte nicht gemerkt, was der alles abgeschrieben hat. Da kann man jetzt nicht einfach nur sagen, es ist eine Kampagne. Im Fall Schawan, da würde ich jetzt sagen, hätte ich jetzt gesagt, Da ist sie jetzt also wahrscheinlich in ihrer Generation nicht die Einzige gewesen. Und ob das später viel anders ist, weiss ich nicht. Weil die Vorwürfe habe ich zum Teil ein bisschen an den Haaren beizogen gefunden. Aber ihr Problem war ein anderes gewesen. Sie ist natürlich als Sauberfrau auftreten. Aber man kann nicht einerseits Sauberfrau sein und dann andererseits jammern.
Ich möchte jetzt gar nicht die einzelnen Fälle anschauen. Wir könnten jetzt auch den Fall Mörgeli noch mal diskutieren, darauf und darab, oder den Fall Hildebrand. Es geht mir mehr darum, Tendenz. Man hat sich ja vom Internet zum Beispiel auch mehr Transparenz, mehr Demokratie erwünscht und rausgekommen ist eigentlich nichts als Hysterie und Shitstorms. Wie gehen Sie damit um? Also Sie haben zum Beispiel nicht mal einen Facebook oder einen Twitter
gehabt. Das kann ich gerade sagen. Manchmal sind ja jetzt die wählidischsten Leute auch die, die grössten Twitter-Junkies sind. Ich meine, man muss sich ja selber auch ein bisschen überlegen, Frau, Mann, will ich überhaupt jeden Tag meine eigene Befindlichkeit im Twitter ausbreiten? Also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch unter Politikerinnen und Politiker Leute, denen ihr Beruf ist eigentlich Präsenz auf Twitter oder Facebook oder weiss ich was. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man normal daneben irgendetwas machen kann, wenn man dauernd
in seine Befindlichkeit... Sieht man das auch im Nationalrat? Also die ganze Zeit irgendwie auf ihrem Smartphone...
Im Nationalrat, in der Kommission und im Nationalrat gibt es einen Teil von Leuten, die sollen das machen. Das ist ja eigentlich ihr Problem. Es gibt einen Teil von Leuten, die haben das Gefühl, das sind manchmal fast autistisch vor ihren Kompis. Und ich weiss nicht, ob das der Politik besonders förderlich ist. Aber es gibt natürlich jetzt eine offene Diskussion. Ist das heute nötig? Wird das auch von den Medien gepusht? Viele machen ja das auch, wie sie wissen, dass Journalistinnen und Journalisten dort auch anzutreffen sind. Und für die ist es auch einfacher, in der Zeitung und mühsam nachzuschauen, sondern haben sie gerade draufhängen und checken. Vielleicht bin ich jetzt schon die verlorene Generation, die neu checkt, dass man nur noch so weiterkommt. Das habe ich halt Pech gehabt.
Man hat auch manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die autistisch vor ihren Smartphones hocken, weil sie einfach irgendwie versuchen, anderen ihre Fehler aufzudecken oder irgendwie Kommentare zu schreiben in die Kommentarspalten bei Zeitungsartikeln. Es ist so ein bisschen das Gefühl von einem modernen Denunziantentum, das einem da ein bisschen in den Sinn kommt.
Also mir geht das auf Nerven, nur der Hang zum Denunziantentum. Ich bin verharrt in politischen Auseinandersetzungen. Man soll auch Personen politisch kritisieren, aber ich bin gegen die Art, auf Persönlichkeiten moralisierend, denunzierend gegen Leute loszugehen. Von dem halte ich nichts. In dem Sinne halte ich auch, was Sie gesagt haben, Google-Polizei, das ist eine masslose Übertreibung.
Aber woher kommt denn das? Also Sie sind schon so lange in der Politik und erleben jetzt das. Woher kommt das, die Tendenz dazu, dass eigentlich jeder kann in der Vergangenheit von anderen wühlen, eine Doktorarbeit irgendwie auf Plagiat zu kennen und dann mit dem
an die Medien? Es hat eben immer zwei Konzepte gegeben. Man hat versucht, etwas inhaltlich zu ändern. Und es hat das angelsächsische Konzept gegeben, das gesagt hat, es geht eigentlich nur darum, Transparenz herzustellen. Und heute leben wir ja in der sich ausbreitenden, sich totalisierenden Transparenzgesellschaft. Und in dem Sinn ist eben Transparenz und Neoliberalismus, das würde jetzt weit führen, das wäre nochmal eine Sendung für sich, sind wahrscheinlich eben zwei synonyme Stränge. Und der Wahn zur Transparenz, der bringt das natürlich auch mit sich.
Und wo führt der hin?
Ich glaube, es normalisiert sich immer. Es gibt immer wieder Gegentrend. In dem Sinn, sagt jede Generation, die über die neuere Generation, jüngere Generation blickt, oh, aber ja, es ist interessant, was geht. Ich habe meine Gegenposition zu dem und die machen das. Und morgen wird es wieder etwas anderes geben.
Der Daniel Fischer, Nationalrat 63, Sie sind noch bis 2015 gewählt. Sie beschäftigt sich sicher auch damit, was ist denn nachher die nächste Legislatur?
Ja, also bis jetzt bin ich ja munter im Zukunftsblick. Nur denke ich, kandidiere noch mal, aber ob ich es wirklich mache, das entscheide ich frühestens 3/4 Jahr vorher.
Das war der Fokus hier auf SRF 3. Uns gibt es jeden Montagabend, uns gibt es auch als Podcast zum Nachhören und abladen über srf3.ch. Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen via Mail. Fokus mit C geschrieben @srf3.ch. Jetzt haben wir natürlich noch einen letzten Musikwunsch von Ihnen und da kommt jetzt Klassik. Bach haben Sie sich gewünscht. Wieso?
Das Brandenburgische Konzert, das jetzt kommt, das ist als ich aufgegangen bin, immer in unserem Haus gelaufen. Und mein Vater hat unten sein Arbeitszimmer gehabt. Seit meiner Jugend begleitet mich das. Und Sie werden lachen, ich bin immer noch ein Anhänger von klassischer Musik. Und das brandenburgische Konzert ist in mir inne. Also Sie sehen, man kann in dem Sinne auch über die Musik tradiert sich alles.
Einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller. Thank you.